Es soll Leute bei uns in der Gemeinde geben, welche die Schrift an der großen Wand noch nie live gesehen haben oder vielleicht sogar gar nicht kennen. Ich selbst bin jetzt auch schon bald 10 Jahre hier in der Gemeinde und ich habe die Schrift schon oft gelesen. Früher öfters, seit einigen Jahren ist oft die Leinwand davor. Wir haben es als Foto. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mir selten Gedanken gemacht, was diese Schrift bedeutet. Heute bei der Predigt wollen wir mal die Leinwand oben lassen und ich möchte mit euch anschauen, welche Bedeutung diese Verse für uns heute noch haben. Und ich bin mir sicher, es gibt manche unter euch, die im Gegenteil zu mir ohne Vorbereitung wissen, welcher Bibelvers hinter mir an die Wand geschrieben ist. Schleiße, aber es sind zwei. Es sind zwei Bibelverse sogar. Der eine zu meiner Linken: Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, ewiglich, kommt aus Psalm 93, Vers 5. Und hier: Siehe, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Vorletzter Vers aus der Bibel, aus Offenbarung 22, Vers 20. Wer wusste von euch, dass es bis 1960, als der große Saal renoviert wurde, noch einen dritten Vers gab? Da stand hier so ungefähr mittig unter mir oder hinter mir: Er ist der Friede, aus Epheser 2, Vers 14. Ich werde darauf nicht eingehen, aber ich habe mich in der Vorbereitung und da auch danke an unser Archiv der Brüdergemeinde auch von Werner Bichler informieren lassen zu unserer Geschichte, zum großen Saal und was hier schon war. Es ist sehr spannend zu sehen, wie sich der Saal in den letzten 200 Jahren immer wieder erneuert hat. So waren die Verse bei der Einweihung 1819 noch gar nicht an der Wand zu sehen. Sie wurden wahrscheinlich erst beim ersten Umbau 1860 an die Wand geschrieben. Ich kann euch auch nicht sagen, warum diese Verse ausgewählt wurden, aber sie geben doch sehr gut die Haltung unserer Gemeinde wieder. Und die Haltung, die trägt uns, glaube ich, seit dieser Zeit. Aber genug der Historie, lasst uns auf die zwei Verse schauen, die uns ein Stück weit von unseren Vorfahren als Losung und als Motto mitgegeben sind. Wie gesagt, der erste Vers kommt aus Psalm 93, ein kurzer Psalm mit 5 Versen und ich werde ihn uns mal vorlesen. Der Herr ist König und herrlich gekleidet. Der Herr ist gekleidet und umgürtet mit Kraft. Fest steht der Erdkreis, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht sein Thron fest, du bist ewig. Herr, die Fluten erheben die Stimme, die Fluten erheben ihr Brausen. Mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Deine Zeugnisse sind wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Es ist ein Psalm, der bezeugt ganz mächtig: Gott ist König und Gott hat den Erdkreis in seiner Hand. Gott ist mächtiger als alles, was vor 200 Jahren, heute oder sonst in der Welt geschehen ist. Wenn wir zurückschauen, wir haben manches letzte Woche auch beim Jubiläum gehört: Was war vor 200 Jahren los? Es war die Zeit nach den Kriegen von Napoleon. Der damalige Herrscher in Württemberg, Friedrich I., wollte die Kirche nach seinem Willen umbauen. Es gab aus Deutschland oder aus Württemberg eine massenhafte Auswanderung nach Amerika und nach Russland. Und es gab den Vulkanausbruch 1815, von dem alle vielleicht schon mal gehört haben. Damals hat die Asche des Vulkanausbruchs auch Deutschland ein Stück weit verdunkelt. Durch die Verfinsterung gab es Missernten und das führte wiederum zu einer Hungersnot, wie auch letzte Woche bildlich gesehen. Und ich glaube, da war dieser Psalm 93 ein Mutmacher, ein Tröster. Zum einen: Gott ist der Herr, aber gleichzeitig auch: Wir brauchen nicht viel, denn die Heiligkeit ist die Zierde von Gottes Gemeinde. Oder auch von uns konkret: Wir sind die Zierde von Gott. Doch was sind nun Heiligkeit und Zierde? Es sind zwei Wörter, die in meinem Sprachgebrauch, ich weiß nicht in eurem, aber in meinem nicht mehr oft vorkommen. Zum einen mal Zirte, das bedeutet etwas zu schmücken, etwas schön zu machen. Wir haben es hier ganz schön vor uns mit den Blumen. Ich denke immer gern an eine Torte. Da ist dann die Sahne oder die Kirsche obendrauf, die Zirte ein Stück weit. Und dann noch Heiligkeit. Das ist ein Wort, wo der Anspruch für mich immer ganz hoch ist. Und ich habe auch lange überlegt, was ist für mich Heiligkeit? Der Schwabe sagt gerne heiliges Blechle, mein Auto. Ich fahre gerne Autos, ich mag Autos, aber sie waren trotzdem noch nie heilig für mich. Mir ist dann eingefallen, manche wissen es auch, als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, gab es einen wunderschönen Parkett. Der war für mich schon heilig, der war makellos, der war perfekt und ich habe schon gut drauf aufgepasst, aber es gab dann auch schnell den ersten Kratzer. Aber ich habe trotzdem, er war für mich heilig ein Stück weit. Im Alten Testament war Heiligkeit noch ganz besonders. Im Alten Testament steht auch der Psalm und man konnte Gott im Allerheiligsten begegnen. Man konnte Gott begegnen einmal im Jahr und es war nur der hohe Priester. Er durfte in das Allerheiligste und er durfte Gott begegnen. Viele Menschen sind in den Tempel gekommen, um in Gottes Gegenwart zu sein und Gottes Heiligkeit zu erfahren. Wenn wir uns das Wort heilig anschauen, was bedeutet es? Es bedeutet erhaben über alles Irdische, somit göttlich. Es ist unantastbar, von Gottes Geist erfüllt, Gott geweiht. Einer der ersten Bibelverse, die ich gelernt habe, war aus 3. Mose 19. Und da sagt Gott von sich, ich bin heilig. Und darum sollt auch ihr heilig sein. Und somit ist heilig alles, was mit dem Heiligen in Verbindung steht. Und somit, ja, alles, was mit ihm in Verbindung steht und zu Gott gehört. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt geboren bin, dass ich nach Jesu Tod am Kreuz geboren bin. Denn wir dürfen jetzt durch Jesus jeden Moment mit Gott in Verbindung stehen. Und ich habe als Gläubiger Anteil an Gottes Heil. Und nach 1. Korinther 6 darf auch mein Körper, oder ist mein Körper ein Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und mir war es auch nicht so bewusst, aber auch der Apostel Paulus spricht schon in den Briefen die Gläubigen damit an, ihr seid Heilige. Weil die Heiligen sind, wir als Gläubige, wir haben Anteil an Gottes Heil bekommen, durch unseren Glauben an Jesus Christus und durch seinen Tod am Kreuz. Und ich kann auch nur sagen, die Heiligkeit ist ein Geschenk Gottes. Wir können es uns nicht erarbeiten, aber wir können es gut behandeln. Was heißt es nun für uns oder auch für den großen Saal, wo dieser Spruch steht? Als ich mir die allerersten Bilder angeschaut habe, ich war doch überrascht, er war sehr, sehr schlicht. Es gab kaum Verzierungen, es gab keine Schriften, es gab, glaube ich, auch keine farbigen Scheiben. Er war schlicht. Und ich glaube, die Schlichtheit ist uns auch bis heute ein Anliegen. Und so hat der ehemalige oder damalige Brüdergemeinderat Walter Roth bei der Renovierung im Jahr 2000 Folgendes gesagt. Trotz notwendiger Erneuerungen, trotz Verbesserungen in der technischen Ausstattung und Einbau einer optimierten Beschallung, haben wir heute auch, soll die gewollte Schlichtheit unseres großen Saals weiterhin prägend sein. Denn nicht Prunk und Glanz, sondern Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses. Und ich glaube, die Überzeugung, dass das reicht, die war wahrscheinlich zum einen der finanziellen Situation geschuldet, aber zum anderen vor allem der festen Überzeugung, dass die Gemeinde Gottes, dass wir hier heilig sind. Wir sind dem Herrn geweiht. Und da wir in Verbindung mit Gott heilig sind, brauchen wir keinen Prunk, brauchen wir keinen Glanz, denn wir bringen Glanz zu Gott. Die weltweiten Nachfolger Jesu sind die Zierde von Gottes Haus. Alles, was zu Gott gehört, trägt das Merkmal der Heiligkeit. Von daher kann ich uns nur ermutigen, lasst uns mit unserem Leben die Zierde von Gottes Haus sein und Gott damit Ehre machen. Gott benötigt keinen traumhaft geschmückten Saal oder Raum, sondern Menschen, die ihm sein Herz schenken und ihm nachfolgen. Schauen wir uns den zweiten Vers hier an. Wie gesagt, der zweite Vers ist der vorletzte Vers der Bibel, Offenbarung 22, 20. Und nochmal, bevor wir uns genauer anschauen, einen Blick zurück, 1819. Die ersten Gläubigen kommen nach Korntal Und sie sind sich sicher, wir sind 17 Jahre hier. Es war eine Zeit voller Herausforderungen, voller Entbehrungen. Und für die damaligen Menschen war auch aufgrund der Ereignisse klar, Jesus kommt wieder. Passend dazu hatte der Pietist und Theologe 100 Jahre vorher, also Johann Bengel, 100 Jahre vorher ungefähr festgestellt und an biblischen Zahlen berechnet, dass Jesus am 18. Juni 1836 wiederkommt. Er wollte, glaubt nicht, dass es auch so wahrgenommen wird, dass die Menschen sich darauf aufrichten, aber für die meisten Menschen war klar, Jesus kommt in 17 Jahren. Und ist auch, warum viele Richtung Jerusalem gezogen sind, weil sie wollten bei Gott sein, wenn er wiederkommt. Und die ersten Bewohner, viele wissen es, heutzutage macht man es genauso, aber eher aus Sparsamkeit. Wir bauen Häuser ohne Keller. Die Menschen damals haben ein Haus gebaut ohne Keller, weil sie einfach keinen Bedarf gesehen haben. Ich habe selbst beim Jubiläum auch viel gelernt. Vor 200 Jahren gab es in Korntal einen Keller und der war im Landschloss. Alle anderen Häuser hatten keinen. Aber wir sind hier und dadurch wissen wir auch, dass 1836 Jesus noch nicht wiedergekehrt ist. Und es gab, wenn ich jetzt in die Geschichte zurückschaue, doch oft Ereignisse, wo man denken konnte, jetzt hätte doch Jesus wiederkommen müssen. Oft wird es lokal wahrgenommen. Wir in Deutschland, für uns waren es bestimmt auch die zwei Weltkriege, wo viele Menschen gedacht haben, ja, jetzt muss doch Jesus wiederkommen. Das sind die Ereignisse. Ich persönlich habe in meister Zeit meines Lebens mir wenig Gedanken darüber gemacht, dass jetzt Jesus wiederkommen musste. Es geht uns doch so gut, die Ereignisse sind noch nicht da. Ich mache mir auch bis jetzt noch nicht so viele Gedanken, aber manche Ereignisse bringen einen aktuell ins Nachdenken, was in der Welt passiert. Aber wir kriegen auch viel mit durch die Nachrichten. Und einige von euch haben bestimmt in den letzten Wochen in der Bibellese die Offenbarung gelesen. Da werden viele Ereignisse beschrieben, was passiert, bis Jesus wiederkommt. Aber wir können philosophieren, wir können uns Gedanken machen, wir werden es aber nie wissen. Denn es ist schon im Neuen Testament bezeugt, dass nur einer den Zeitpunkt kennt. Und das ist Gott. So steht in Markus 13, Vers 32. Von jenem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Apostelgeschichte 1, Vers 7. Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Stunden zu kennen, welche der Vater in seiner eigenen Macht festgelegt hat. Und es geht uns mir und es geht uns und es geht auch mir uns heute nicht darum zu wissen, wann Jesus wiederkommt, sondern darum, mit welcher Herzenshaltung wir Jesus begegnen. Und darum geht eigentlich aus komplette Kapitel 22 der Offenbarung. Und bevor wir genau Vers 20 anschauen, lasst uns nochmal beginnen in Vers 7 der Offenbarung 22. Bereits hier spricht Jesus zu Johannes von sich, siehe, ich komme bald. Und Jesus wiederholt es nochmal in Offenbarung 22, Vers 12. Und da lese ich uns 12 und die folgenden Verse ein Stück weit mal vor. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind die, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen aber, das sind die Hunde und die Zauberer. Das sind die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener. Und alle, die die Lüge lieben. Jesus spricht hier jeden Menschen explizit an. Und er spricht ihn explizit an, ihm nachzufolgen. Er spricht eine Einladung aus. Aber er zeigt auch, was passieren wird. Er zeigt, dass die Gläubigen bei ihm sind, dass sie bei Gott sind in der Stadt. Aber die Ungläubigen, die ihm nicht nachfolgen, die sind draußen vor der Stadt und nicht bei Gott. Jesus ist der einzige Weg zum Leben. Komm, folge mir nach. Und es gilt bis heute, verbunden mit der dringlichen Aussage, siehe, ich komme bald. In Vers 20, Jesus wiederholt es zum dritten Mal, siehe, ich komme bald. Mich erinnert es an Petrus, der hat auch von Jesus dreimal den Auftrag bekommen, hüte meine Gemeinde, pass auf meine Gemeinde auf. Und es war Jesus so wichtig, dass er es ihm dreimal gesagt hat. Und genauso sagt es Jesus uns auch. Und ich glaube, aus der mehrfachen Wiederholung wird deutlich, dass Jesus will, dass wir auf ihn warten. Dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt. Und ich habe es erst in der Vorbereitung gemerkt, dass ich die Verse angeschaut habe. Es sind eigentlich zwei Teile. Zum einen der obere Teil, siehe, ich komme bald, den spricht Jesus. Die Antwort ist dann aber zum ersten Mal von Johannes. Und Johannes antwortet, Amen, ja, komm Herr Jesus. Wenn wir uns die Aussage Jesu anschauen, die ist recht klar. Siehe, ich komme bald. Oder nur, siehe, ich komme. Dann kommt das Wörtchen bald. Meine Frau und ich, wir haben öfters mal so eine leichte Diskrepanz bei der Definition von Zeitwörtern. Sei es bald, sei es gleich. Und ich denke dann, wenn sie sagt, sie kommt gleich, sie kommt jetzt, sofort, sie ist da. Sie denkt sich, ich mache noch schnell das fertig und dann bin ich, kann es auch mal 10 Minuten dauern, aber sie kommt dann. Aber es ist halt eine leichte Diskrepanz. Und diese Diskrepanz, die sehen wir auch, wenn wir das bald von Gott anschauen. Für Gott kann das bald gefühlt so sein. Aber wir alle wissen, wir warten jetzt schon 2000 Jahre, dass Jesus wiederkommt. Was besonders ist, in dem griechischen Urwort Tachi, da steht, oder es bedeutet neben bald auch so viel wie plötzlich und schnell. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Jesus kommt bald, aber er kommt auch plötzlich und schnell. Im deutschen Sprachgebrauch ist es bekannt wie ein Dieb in der Nacht. So steht es in 1. Thessaloniker 5, Vers 2. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und da habe ich mir auch drei Fragen gestellt. Zum einen, bin ich in meinem Leben mit Jesus unterwegs? Will ich überhaupt, dass Jesus wiederkommt? Und bin ich bereit, dass Jesus wiederkommt? Johannes ist beeindruckend, der antwortet direkt auf diese Aussage, ganz eindeutig. Er sagt, Amen, ja, komm Herr Jesus. Er setzt das Wort Amen ganz zu Beginn und es bedeutet im jüdischen oder auch im jüdischen Gottesdienst, dass man sich dem Gehörten durch seine persönliche Anteilnahme entschieden anschließt und in der Gemeinschaft bekennt, dass das Gehörte für ihn persönlich Gültigkeit besitzt. Wir kennen es auch aus vielen Gottesdiensten, eher gospelmäßig angehaucht, da wird auch ein Amen reingerufen, wird gesagt, hey, ich bekenne mich da dazu. Und so hat auch Johannes geantwortet. Aber die Frage geht an dich, sie geht an uns. Sind wir auch bereit zu antworten auf Jesus' Ansage, ich komme bald, sage ich auch, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ich möchte auch noch weitere Fragen zum Nachdenken mitgeben. Wie würdest denn du dein Leben leben, wenn du wüsstest, Jesus kommt innerhalb des nächsten Jahres wieder? Die ersten Bewohner Korntals, die sind öfters mal mit dem Jackett aufs Feld gegangen. Sie haben es dann auf die Seite gelegt zum Arbeiten, aber sie waren immer bereit, dass Jesus wiederkommt. Oder auch der Gründer Hofmann hat gesagt, uns ist wichtig, unsere Kinder gut zu erziehen. Auch wenn Jesus bald wiederkommt. Aber was heißt das für uns konkret? Heißt das für mich, ich muss Beziehungen wieder reparieren? Ich muss vielleicht Vergebung aussprechen? Oder ich gehe nicht nur mit Menschen in Kontakt, sondern ich berichte ihnen gleich, was mein Glaube an Jesus Christus ist, was das bedeutet. Und ich sage ihnen, hey, Jesus kommt wieder. Wo auf welcher Seite stehst du? Oder heißt das für mich sogar, meinen Beruf zu kündigen? Und in die Mission, in Evangelisation zu gehen. Ich weiß nicht, was dich bewegt, aber ich würde mir wünschen, dass du die Frage der nächsten Woche in deinem Herzen bewegst und gleichzeitig verbunden mit der Ergänzung, warum beginnst du nicht jetzt? Lass mich zum Ende zusammenfassen, was diese Schrift an der Wand für uns noch bedeutet. Gott möchte, dass wir in dem Vertrauen und dem Bewusstsein aus Psalm 93 nach zu ihm leben, dass Gott König ist und er die Welt zu jeder Zeit in seiner Hand hat. Er möchte der Herr in deinem Leben sein und er möchte dich dadurch auch heiligen. Jesus hat uns zugesagt, dass er alle Tage bei uns ist und für uns sorgt. Für mich als Vater, auch von zwei jungen Töchtern, ist es auch oft ein Riesenzuspruch, wenn ich mir denke, was kommt noch? Und auch für mich selber, ich bin auch erst Mitte 30, frage ich mich, was kommt? Und ich frage mich auch, wie Menschen ohne das Vertrauen leben können, dass sie wissen, Gott hat es in der Hand. Weil ich kann, und das mache ich auch, glaube ich, ganz erfolgreich, meine Sorgen Gott abgeben. Und ich weiß, er hat die Welt in seiner Hand. Ich kann mich auf Gott verlassen und ich erlebe das auch in meinem Glauben, auch in ungewissen Zeiten. Gott ist der König dieser Welt und er kommt bald, um ewigen Frieden zu schaffen und mit uns Gemeinschaft zu haben. Und bis dahin, lasst uns freudig unterwegs sein, lasst uns freudig auf Jesus warten und in unserer Welt Hoffnungsträger und Friedensstifter sein, damit noch viele zum Glauben und zum ewigen Leben an ihn finden. Und lasst uns antworten mit dem, was Jesus oder Johannes geantwortet hat. Amen. Ja, komm, Herr Jesus.